NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. August 1612. Der Todestag des italienischen Komponisten Giovanni Gabrieli.
Venedig in seiner Blütezeit. Wenn am Himmelfahrtstag die Stadtrepublik ihre symbolische Hochzeit mit dem Meer feiert, hält es niemanden zu Hause. Denn mit der Festa della Senza entfaltet sich die ganze Macht und Pracht der Lagunenstadt.
Der Markusplatz, der große Kanal, umgeben von den großartigsten und fremdesten Bauwerken, die sich unmittelbar aus dem Wasser erheben, ohne gepflasterte Dämme vor ihren Pforten. Das gewährt ein Bild, wie es keine andere Stadt in Europa bieten kann. Jetzt wogt auf den Uferdämmen eine zahllose Menschenmenge. Alle Fenster sind mit reich geschmückten Frauen, alle Dächer mit neugierigen Zuschauern besetzt.
So beschreibt ein Zeitgenosse aus dem 16. Jahrhundert die Feier zu Ehren eines ausländischen Königs. Auch Andrea Gabrieli, Organist an der Staatskirche San Marco, ist vermutlich unter den Schaulustigen, zusammen mit seinem Neffen und Schüler Giovanni.
Venedig ist eine ausgesprochene Musikstadt immer gewesen, eine Kulturstadt. Und es gab Musiker, insbesondere eben an San Marco, die dafür gesorgt haben, dass sich eine bestimmte musikalische Stilistik auch entwickelt hat.
Der Musikwissenschaftler Holger Eichhorn, Gabrieli-Experte und Leiter des Ensembles Musikalische Kompanie. Der Markusdom, das zentrale Heiligtum der Republik Venedig. Im geheimnisvollen Dämmerlicht glänzen goldene Mosaikgewölbe über einem Wald von Säulen und Statuen. Aus edelstem Stein und Metall schimmern Türmchen und Kuppeln in orientalischem Prunk. San Marco wurde im Jahr 828 als Palastkapelle des Dogen, also des Stadtoberen, gestiftet, um die Gebeine des heiligen Markus aufzunehmen.
Man hat eine Kirche, die zeigt ihre Macht, und das kann sie am besten durch Musik. Das ist ja ein Ansatz, der ist ja heute total unmodern, dass man sagt, wir zeigen, dass uns Kultur was wert ist.
Der Bonner Gabrieli-Enthusiast Martin Schluh.
In San Marco wird Macht repräsentiert, Geld, Finanzkraft. Und das kann diese Musik hervorragend. Man wird so klein dabei.
Dom und Dogenpalast, die beiden Zentren der Macht, sind durch einen Gang miteinander verbunden.
Von der Kammer des Dogen aus kann man am Hauptaltar die Messe hören, der schönsten, üppigsten Kapelle der Welt.
Der französische Diplomat Philippe Commune. Er ist Zeitgenosse des flämischen Musikers Adrian Villard, der Venedig zum musikalischen Zentrum Europas macht. Nach dessen Tod 1562 tritt Andrea Gabrieli in seine Fußstapfen.
So prächtig sind die Konzerte, die in unserer Kirche an den hohen Festtagen unter Teilnahme fast der ganzen Stadt mit so viel öffentlicher Würde aufgeführt werden, dass wir alles dran setzen müssen, sie noch größer auszubauen.
Die Prokuratoren von San Marco im 16. Jahrhundert. Ort und Zeitpunkt seiner Geburt sind nicht eindeutig dokumentiert. Vermutlich um 1557 kommt Giovanni Gabrieli in Venedig zur Welt, im Stadtteil Cannareggio. Nach der Ausbildung bei seinem Onkel Andrea geht er nach München und studiert beim berühmten Komponisten Orlando di Lasso.
Wahrscheinlich sind es die entscheidenden Eindrücke, die Giovanni Gabrieli in München empfangen hat, weil er zum ersten Mal konfrontiert wurde mit einem musikalischen Weltereignis. Und Orlando di Lasso war eine ganz, ganz bedeutende Musikergestalt, die ihre Karriere in Italien bereits gemacht hatte, dann aber für viel Geld eben in München gekauft worden ist.
Der Gabriele-Experte Holger Eichhorn.
Er hat dort eine ansprechende Musikkultur entwickelt, die für Giovanni Gabrieli außerordentlich anziehend gewesen sein muss. Denn er hat immerhin 5 Jahre dort verbracht und von seinem Lehrer viel gelernt, aber ihn in vielen, vielen Punkten auch weit, weit, weit übertroffen. Die entscheidenden Fortschritte bestehen vor allen Dingen darin, dass Giovanni Gabrieli aufgrund vorgefundener Materialien zugespitzt, verfeinert, vertieft, vergrößert hat. Sowohl von der musikalischen Form wie vom musikalischen Ausdruck, wie vom musikalischen Klang, aber darüber hinaus eben auch in einer sehr, sehr prägnanten Melodiebildung, die impliziert ein harmonisches Verhalten, was es bis dahin auch noch nie gegeben hat.
Nach dem Tod seines Onkels Andrea im Jahr 1586 schreibt Giovanni Gabrieli an die reiche Familie Fugger, die zu seiner Zeit zu den wichtigsten Kunstmäzenen Europas zählt.
Wäre Andrea Gabrieli nicht mein Oheim gewesen, so dürfte ich ohne Furcht vor Tadel kühnlich behaupten, dass wenig Tonmeister und Orgelspieler gelebt haben, die ihm gleichkämen. Wie er mich als Erben seiner äußeren Güter hinterlassen, so hat er von den Inneren auch jene ehrfurchtsvolle Zuneigung auf mich vererbt, die er zu euch trug.
Giovanni Gabrieli erhält eine hochdotierte Lebensstellung als Organist an San Marco. Er verfeinert und bereichert die venezianische Doppelchörigkeit, entwickelt sie zu einer raffinierten Mehrchörigkeit, wie sie bisher nirgendwo in Europa zu hören war.
Gabrieli spielt mit dem Raum. Er lässt die Chöre teilweise verzögert einsetzen. Das heißt, der Neueinsatz kommt dann nicht auf den Punkt, wo man es erwartet, sondern ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und das ist eine Musik, die erscheint dann irgendwann zeitlos, die erscheint schwerelos. Sie können irgendwann überhaupt kein Metrum mehr orten. Sie hören nur noch die Klänge.
Martin Schluth zeigt einen Aufriss des Markusdoms. Verschiedene Emporen schweben wie Balkone an den Wänden.
Sie haben ganz viele Möglichkeiten, Musiker in allen möglichen Höhen zu positionieren. Sie können sie in 10 Meter positionieren, in 20 Metern. Und wenn sie dann jetzt von Musik umfangen werden, von links, von rechts, von oben, unten, hinten und vorne, das ist ein Erlebnis, was es so in anderen Kirchen nicht gegeben hat. Diese Doppel- und Dreifach- und Vierfachchörigkeit, das ist handgemachte Stereophonie.
Im Jahr 1597 lädt die Familie Fugger Giovanni Gabrieli zur Hochzeit ihrer Söhne nach Augsburg ein. Gabrieli widmet ihnen eine Festmusik.
So trete ich denn unter euch, mitten in eurer Hochzeitsfreude euch Gesänge von mehreren Stimmen bietend. Denn 4 sind eurer, wie 4 die Zahl der Stimmen ist. Ein angemessenes Geschenk also, vielleicht auch ein geringes wird es heißen, das ich euch bringe.
Doch die Hochzeit wird verschoben, weil der alte Fugger erkrankt. Zur gleichen Zeit erhält Gabrieli vom venezianischen Dogen Grimani den Auftrag, eine Krönungsmusik für dessen Gemahlin zu schreiben. Karl von Winterfeld, der Gabrieli-Biograf aus dem 19. Jahrhundert, malt die Szene nach Chronistenberichten in satten Farben.
Unmittelbar vor der Fürstin, deren langer Mantel durch 2 Jungfrauen getragen wird, schreiten ihr Zwerg und ihre Zwergin einher. In grüner Seide gekleidet. So tritt man in die Kirche ein. Das Te Deum wird gesungen.
Gewissermaßen ist 1597 eine Art von Wasserscheide, insofern als mit den Sacra Symphoniae aus diesem Jahr ein Riesenwerk vorgelegt wird, mit dem einerseits gesagt wird, dieses kann man heute komponieren, dieses habe ich bis heute geschaffen, dieses will ich der Welt vorlegen. Gleichzeitig wird auch ein Fenster geöffnet, ein Schaufenster auf künftige Produktion, weil in dieser Sammlung bereits etliche Typen auftauchen von Kompositionen, die über das bisherige hinausgehen, zum Beispiel in der Art und Weise des Konzertierens.
Holger Eichhorn hat mit seinem Ensemble Musikalische Kompanei nach den Quellen die historische Aufführungspraxis rekonstruiert.
Das Concerto ist ja ein neues Prinzip, was über die bisherige Renaissance-Musik hinausgeht und wirklich ein neues barockes Element bringt. Das ist bereits 1597 sehr stark repräsentiert.
Ein imposantes Bild, wenn bei der Festa della Senza am Himmelfahrtstag der Doge von Venedig in der goldenen Staatsgaleere Bucintoro zum Lido gerudert wird, mit Hunderten von Booten im Gefolge. Und wenn am Zusammenfluss von Lagune und Adria der Doge seinen Ring ins Meer wirft mit den Worten:
Wir vermählen uns mit dir zum Zeichen der wahren und ewigen Herrschaft.
Damals hat man versucht, tatsächlich mit Kunst anzugeben. Wie schön wäre das, wenn wir es heute noch so ähnlich hätten. Musik ist ja auch eine Gebrauchskunst. Sie hat ihre Funktion und wird für bestimmte Zwecke geschrieben. Ja nicht für die Ewigkeit, sondern für bestimmte Ideen und Anlässe. Und wenn ein Komponist stirbt, ist es in der Regel so gewesen, dass dann auch seine Musik gestorben war.
So auch im Fall von Giovanni Gabrieli.
Als ich nach Venedig kam, ging ich dort vor Anker, wo ich als Jüngling unter dem großen Gabrieli die ersten Lehrjahre zugebracht hatte. Ja, Gabrieli. Ihr unsterblichen Götter, welch ein Mann war der!
Heinrich Schütz pflegt und zitiert das kreative Vermächtnis seines Lehrers. Aber auch Claudio Monteverdi bezieht sich darauf. Später dann Johann Sebastian Bach und Johann Rosenmüller. Der Gabrieli-Experte Holger Eichhorn hat in seiner Monographie mit dem Titel Gabrieli Tedesco die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Venezianer und seinen deutschen Bewunderern und Nachfolgern analysiert.
Das ist das Schöne an dem Gabrieli Tedesco, dass er in Deutschland weitergelebt hat. In Deutschland ist er eben vielfach nach seinem Tode noch kopiert worden, aufgeführt worden, überliefert worden und in vielfacher Weise gepflegt und verehrt worden.
Heute vor 400 Jahren ist Giovanni Gabrieli in seiner Heimatstadt Venedig gestorben. Auf dem Totenbett soll er Heinrich Schütz seinen Ring vermacht haben. Ob es der Ring ist, den Schütz auf dem berühmten Rembrandt-Bild am kleinen Finger der linken Hand trägt?
Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Haider an Giovanni Gabrieli, der heute vor 400 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.